Herzlich willkommen zum Pop-Up Radio. Heute haben wir neben interessanten Artikeln auch ein Hörspiel für euch. Viel Spaß!
Seit 3 Wochen besitzt die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein Spektrometer, womit das Energiemeteorologielabor erweitert wird. Ein Spektrometer ist ein Gerät zur Darstellung eines Spektrums. Im Unterschied zu einem Spektroskop bietet es die Möglichkeit, die Spektren auszumessen, um qualitative Messwerte zu erzielen. Näheres berichtet Jansu Altuntas.
Christopher Schirmeister, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule, zeigt das Spektrometer in seinem Büro.
So, wir sind jetzt hier am Spektrometer. Ich öffne jetzt mal die Wetterschutzeinhausung und kontrolliere mal, ob noch alles in Ordnung ist.
Seit 3 Wochen hat die Hochschule ein Spektrometer. Sie kann bessere Vorhersagen für Sonnenstrahlung auf Anlagenebene für Erträge von Photovoltaikanlagen treffen. Aufgebaut ist das Energiemeteorologielabor aus einer Wolkenkamera, einem Solartracker, der den Sonnenstand misst. Grund für die Anschaffung des Spektrometers ist der Umstieg auf erneuerbare Energien, um diese effizient betreiben zu können. Die Messwerte werden unter anderem auch für Forschungsprojekte und Bachelorarbeiten genutzt. Das Spektrometer ist in der Lage, pro Minute eine Messung durchzuführen. Es hat ca. 65.000 Euro gekostet.
Wetterprognosen sind aktuell immer wichtiger, weil wir unser Energiesystem umstellen.
Das Labor ist die Verknüpfung von der Wettervorhersage und der Energiegewinnung. Kurzzeitprognosen, die belastbar sind, sind wichtig, da die Hochschule von konventioneller Energiegewinnung auf erneuerbare Energien umsteigen möchte. Ina Nehr promoviert an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Bereich Energiemeteorologie auf den Einfluss von kleinsten Partikeln in der Luft auf die Solarenergie. Ina Nehr sagt:
Die spektralen Einflüsse auf PV-Erträge liegen auf jeden Fall für kristalline Anlagen bei etwa 1-4%.
Das neue Spektrometer soll ab November 2017 im neuen Forschungsprojekt an der Hochschule eingesetzt werden. Die erzielten Messwerte sollen dann im Projekt verwendet werden.
Kurzer Rückblick. Am 18. Juni, am sogenannten Tag des guten Lebens in Köln-Deutz, haben Bewohner und Besucher über das Leben in einer autofreien Siedlung diskutiert. Eine komplett autofreie Siedlung gibt es seit 2013 in Köln-Nippes. Die etwa 1500 Menschen verzichten in der Siedlung komplett auf Autos und nutzen stattdessen das Fahrrad, Bus und Bahn. Joachim Fredel mit den Einzelheiten.
Manfred Geht, Bewohner der autofreien Siedlung, geht entspannt über die Straße. Kein Auto oder Motorrad ist hier anzutreffen.
Wenn man hier durchläuft, und ich bin jetzt Rentner und laufe hier jeden Tag mal einmal durch, ist das schon ein sehr schönes, sehr privilegiertes Leben.
Die Siedlung ist vergleichsweise etwa 6 Fußballfelder groß. Sie kann nur per Fahrrad oder zu Fuß betreten werden. An 3 der Eingänge können Fahrradanhänger, Karren sowie Bierbänke in einem Haus ausgeliehen werden. Sie wird Mobilitätsstation genannt. Die etwa 3 Meter breiten Straßen bieten genug Platz für Fußgänger und Fahrräder. Statt einer Garage für Autos besitzt jedes Mehrfamilienhaus eine Tiefgarage für Fahrräder und Fahrradzubehör. In der Siedlung bietet auch ein kleiner Laden Getränke und Lebensmittel an. 2007 gewann die autofreie Siedlung den Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung und die Auszeichnung als ein Ort der Aktion Deutschland, Land der Ideen. Manfred Giet sagt:
Ja, das war so ein bisschen so ein Glücksfall, dass diese Fläche hier so lange frei war mitten in der Stadt, weil dann für uns so gerade rechtzeitig hier Einfamilienhäuser gebaut wurden und diese Siedlung eben entstehen konnte. Ne?
In Nippes ist die größte autofreie Siedlung in Deutschland. Es gibt aber auch Schwierigkeiten. Oft sind die vorhandenen Plätze überfüllt. Bewohner Erwin Blütmann meint, dass es gelegentlich durch etwas wilde Spiele der Kinder zu gefährlichen Situationen komme. Manchmal nehmen die spielenden Kinder im Eifer des Gefechts wenig Rücksicht, merkt der Pensionär an. Außerdem gab es beispielsweise beim Umzug Probleme. Nur in beantragten Ausnahmefällen dürfen Autos in die Siedlung für 1 Stunde am Tag fahren. Da ein Umzug für gewöhnlich einen halben Tag dauert, musste er so schrittweise an mehreren Tagen abgearbeitet werden. Manfred geht zu der Bedeutung der Mobilitätsstation.
So etwas wie die Mobilitätsstation, die eigentlich ein wesentlicher Bestandteil der Siedlung ist, das hätte man von vornherein eigentlich sozusagen obligatorisch für alle, die hier bauen, einführen müssen. Das zieht sich sozusagen als essentiell eigentlich für so eine Siedlung heraus.
In den nicht autofreien Vierteln überlegt mittlerweile die Stadt Köln, Anwohnerparkgebiete einzuführen. Dadurch wird der Verkehr, der bei der Parkplatzsuche entsteht, weniger und die Bewohner können einfacher Parkplätze finden. Voraussichtlich 2019 soll in Ehrenfeld zwischen Innerer Kanalstraße und Melaten Ehrenfeldgürtel und weitere Straßen Parken nur noch gegen Gebühr oder mit Ausweis möglich sein. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Moderne Stadt realisiert seit 40 Jahren Stadtentwicklungsmaßnahmen in Köln. Dazu gehört das Projekt in Ehrenfeld. Dort sollen auf einem 8800 Quadratmeter großen ehemaligen Fabrikgelände zwischen Lehendecker und der Christianstraße Wohnungen entstehen. Ehemalige Industriegebäude können erhalten bleiben. Es sollen 51 Eigentumswohnungen, 40 öffentliche Wohnungen und eine Kindertagesstätte gebaut werden. Im Kern soll die Siedlung autofrei bleiben. Dafür wird eine Tiefgarage gebaut, um am Rand der Siedlung parken zu können. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2018 erfolgen. Hans-Georg Kleimann, Mitglied des Kölner Arbeiterkreises Autofreie Siedlung und Vorstandsmitglied des Siedlungsvereins Nachbarn 60, vergleicht die autofreie Siedlung mit Stadtteilen wie Köln-Deutz und Ehrenfeld.
Da kann man natürlich ganz anders rangehen, wenn man das vom Reißbrett plant, als wenn man jetzt eine Siedlung, wenn ich sage, ich mache das hier. Hier habe ich ja einfach Verhältnisse, die sind schon gegeben. Während draußen am Feld sozusagen kann ich ja anders rangehen.
Um autofreies Wohnen zu ermöglichen, brauchen die Bewohner Parkplätze, Tiefgaragen und die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen. Supermärkte und Ärzte sollen schnell erreichbar sein. Das Konzept der autofreien Siedlung in Nippes halten die Bewohner nach wie vor für gelungen.
Am 14. Juni besuchten 6 geflohene Journalisten aus dem Libanon, Syrien und Afghanistan die Redaktionen vom Generalanzeiger und Radio Bonn-Rhein-Sieg. Begleitet wurden sie dabei von Mohamed Abu Zarek und Christine Siefer im Rahmen des Projekts Migrate Your Mind. Eine bunt gemischte Truppe ist es, die sich am Mittwoch, den 14.06.2017, im Konferenzraum des Generalanzeigers in Bonn zusammenfindet. Ob Nachrichtensprecher, Radiomoderator oder Fernsehredakteur, die geflüchteten Journalisten, die an diesem Tag die Redaktion des Generalanzeigers und von Radio Bonn-Rhein-Sieg besuchen, vereinen einen großen Erfahrungsschatz.
Wir haben in Deutschland ein großes Netzwerk oder sehr, sehr viele Regionalzeitungen, lokale Zeitungen, die den Schwerpunkt nicht in der überregionalen Berichterstattung haben, sondern eben in der lokalen Berichterstattung.
In der Themenkonferenz konnten sich die Flüchtlinge ein Bild von der täglichen Arbeit und Kommunikation zwischen Redakteuren bei einer deutschen Lokalzeitung machen. Überrascht waren die meisten hierbei von der flachen Hierarchie und der großen Freiheit, die einzelne Ressortleiter bei der Bearbeitung ihrer Themen haben. Als nächstes wurde die Gruppe von der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Redaktion empfangen. Für die meisten von den geflüchteten Journalisten weckte das Studio-Equipment und die Sendeatmosphäre nostalgische Gefühle. Die Teilnehmer erlebten im Studio eine Sendung mit Susanne Szymanowski-Wagner im Studio und erlebten den Alltag des Radioredakteurs so live mit. Die letzte Station des Besuchs führte die Teilnehmer zu den Redakteuren des Journals, dem wöchentlich erscheinenden Zusatzmagazin des Generalanzeigers. Nachdem die Geflüchteten sich einen Einblick in den Themenfindungsprozess der Redakteure machen konnten, luden diese zur Abschlussdiskussion zum Thema Pressefreiheit.
Mir hat mal ein Mann auf der Straße erzählt, also er ist fest davon überzeugt, dass alle Artikel, die ich schreibe, würden am Abend zum Bürgermeister gehen. Der Bürgermeister würde dann drüber lesen und sagen, okay, nicht okay. Und ich hab ihm gesagt, was für ein Quatsch.
Am Ende des Tages waren sowohl die Gastgeber als auch die teilnehmenden Flüchtlinge dankbar für die gewonnenen Erfahrungen. Ein schwüler Sonntagabend im Juli, im ach so idyllischen St. Augustin. Das Sommersemester neigt sich dem Ende zu und die lange Nacht der Hausarbeiten steht den Studenten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bevor. Doch dunkle Wolken sammeln sich am Himmel und für einige Studenten wird diese Nacht die letzte sein. Ihre letzte Nacht der Hausarbeiten.
Frau Karenina, es scheint kein großer Andrang zu herrschen. Ich überlasse Ihnen die Leitung der Bibliothek für heute. Ich muss mein Blechtrommelsolo für die morgige Aufführung noch üben.
Alles klar, Herr Krass.
Falls einige der Studenten doch Probleme machen sollten, rufen Sie den Wachdienst. Wir wollen keine weiteren beschädigten Bücher riskieren.
Keine Sorge, Herr Krass. Das kriege ich schon geregelt.
Die Behörden bitten, alle Bürger zu Hause zu bleiben und sich nicht dem tobenden Sturm auszusetzen.
Oh Mann, ich hätte echt zu Hause bleiben sollen.
Schnell rein mit Ihnen. Ich muss abschließen.
Was ist mit der großen Tür am Haupteingang?
Stromausfall. Und wenn ich die Tür nicht abschließe, dann schlägt der Wind sie auf. Aber keine Sorge, junge Dame. Ich bleib hier unten und öffne die Tür, falls sich noch jemand Hübsches heute Abend hierhin verirrt.
Gibt's wenigstens in der Bibliothek Strom?
Es brennt jedenfalls Licht da oben. Und Kaffee und Brötchen gibt's auch. Also werden wir den Sturm schon überstehen. Gehen Sie mal hoch und trocknen Sie sich ab. Wir wollen ja nicht, dass Ihre Sachen für den Rest des Abends nass an Ihnen kleben.
Ja, mach ich. Danke.
Noch als Christine die Treppe hochläuft, spürt sie den Blick des Wachmanns auf ihr. Sie nimmt die Treppe zwei Stufen auf einmal und rennt fast schon auf die Tür zur Bibliothek zu, aus der nur schwaches Licht scheint. Ein Student ist gerade im Begriff, seine durchnässte Jacke aufzuhängen und nimmt kaum von ihr Notiz. Die einzige Lichtquelle scheint jenseits der Bücherregale zu sein und beleuchtet den Raum kaum. Nur ein Blitz ab und an erhellt den Raum und wirft die Schatten der Regale zurück.
Hat sich also doch noch jemand in den Sturm rausgetraut? Dann sind wir ja schon zu viert.
Ich war auf der Autobahn, als es anfing. Da war es schon zu spät zum Umdrehen.
Ach, mach dir keinen Kopf. Laut meiner Wetter-App hält sich der Sturm noch höchstens 2 Stunden. Dann wird es bestimmt rappelvoll hier.
Das hoffe ich doch. Wo kommt eigentlich das Licht her?
Da hinten im Arbeitsbereich steht eine Schreibtischlampe auf einem der Tische. Hat wohl jemand mitgebracht. Wahrscheinlich batteriebetrieben. Da sitzen 2 Kommilitonen von uns. Die beiden waren vor mir schon hier und scheinen Streit zu haben. Sie haben sich angeschrien, als ich reinkam, und seitdem kein Wort mehr geredet.
Ich setze mich mal dazu. Ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich, sonst hier so im Dunkeln.
Ja, tu das. Ich gehe gerade hoch und probiere mit meiner Handytaschenlampe die Bücher zu finden, die ich noch brauche.
Viel Glück dabei.
Während Joachim sich im dunklen Obergeschoss vorantastet, nähert sich Christine einem zunehmend lauter werdenden Streitgespräch.
Es reicht! Wenn meine Quellen so unbrauchbar sind, dann recherchiere halt alleine!
Jetzt warte doch!
Oha, die beiden scheinen sich ja richtig zu mögen.
Entschuldigung?
Oh Gott, ich habe sie gar nicht kommen sehen, sorry.
Schon okay, ich wollte nur schauen, warum es hier so laut ist. Wir sind hier schließlich in einer Bücherei.
Es gab wohl einen Streit. Die beiden sind ins Literaturkabinett verschwunden.
Ich gehe mal nachsehen.
Nicht nötig. Es wird keinen Streit mehr geben. Soll die Alte doch alleine arbeiten.
Das Problem ist nur, dass sie die Lampe mitgenommen hat und wir jetzt kein Licht mehr haben.
Ich gehe mal schauen, ob ich noch eine Lampe auftreiben kann. Macht derweil bitte nicht zu viel Lärm.
Aber es ist doch sonst keiner hier.
Eine Bibliothek ist ein Ort des Lernens und der Besinnung. Wenn Ihnen das nicht recht ist, lernen Sie draußen in der Hochschulstraße weiter.
Schon gut, tut mir leid. Ich bin übrigens Max und die Dame, die gerade weggestampft ist, heißt Denise. Wir arbeiten schon seit dem 1. Semester zusammen. Keine Ahnung, was in letzter Zeit in sie gefahren ist.
Das kam von oben.
Das kam von da hinten. Denise?
Ich schau mal, was da oben passiert ist. Hallo?
Hier hinten. Ein Bücherregal ist umgekippt.
Oh Gott, was war das?
Was zur Hölle?
Joachim und Christine jagen die Treppe herunter, Richtung Literaturkabinett. Denise liegt ausgestreckt auf dem Boden, die kaputte Lampe neben ihr. Blut fließt aus einer Wunde an ihrem Kopf. Joachim fühlt ihren Puls.
Sie ist tot.
Denise? Was ist mit dir los?
Wer hat so laut geschrien? Oh mein Gott, haben Sie sich an dem Bücherregal übergeben?
Sie ist tot. Es scheint, als wäre sie mit mehreren Schlägen auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand getötet worden.
Ach du Scheiße. Ich war gerade unten, hab nach dem Wachmann gesucht. Ein Regal ist umgefallen und ich brauche Hilfe, es wieder aufzustellen.
Die junge Dame hier.
Christine.
Christine und ich waren gerade oben. Da ist ebenfalls ein Regal umgefallen. Es war leer.
Ich war gerade auf der Mitarbeitertoilette, als ich den Schrei gehört habe.
Einer von uns muss es gewesen sein. Hier ist sonst niemand.
Was ist mit dem Wachmann? Er scheint ja nirgends zu sein.
Ja, der kam mir auch unheimlich vor.
Frau Bibliothekarin?
Ja, bitte.
Haben Sie schon mal die Flyer gesehen, die ich hier in die Auslage gelegt habe?
Worauf wollen Sie bitte hinaus?
Joachim Sinclair, mein Name. Privatdetektiv. Das hätten Sie besser überprüfen sollen, bevor Sie heute eine Studentin ermordet haben.
Was reden Sie bitte für einen Schwachsinn?
Sehen Sie sich die Leiche einmal genauer an. Sie ist von hinten erschlagen worden und ist sofort bewusstlos geworden. Der Täter schlug ihr danach noch mehrmals auf den Kopf, als sie bereits wehrlos war.
Warum muss es denn dann Frau Karenina gewesen sein?
Haben wir nicht alle einen Schrei gehört? Sie kann es nicht gewesen sein. Und die einzige Frau, die hier unten war, waren Sie, Frau Karenina.
Aber?
Sie haben gesehen, wie sie die Fachbücher mit einem Textmarker markiert hatte und haben daraufhin die Fassung verloren, nicht wahr?
Ich habe es Herrn Krass versprochen. Keine Bücher sollen beschädigt werden.
Und so endet die Literaturrecherche einer Studentin mit ihrem Tod.
Das war unser Pop-Up-Radio. Wir hatten sehr viel Spaß beim Aufnehmen, ihr hoffentlich beim Zuhören. Bis nächstes Semester.